Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Hallo liebe Freundinnen und Freunde, hier wieder in meinem Podcast Fechners Universum, nach langer Zeit mal wieder eine Folge, beziehungsweise wir haben sowas wie eine Premiere heute. Wir haben nämlich eine neue Rubrik, oder ich habe eine neue Rubrik hier ins Leben gerufen, die heißt Mit Buddha durch den Tag, wo ich mit spannenden, mit mich inspirierenden Menschen über das Leben, über den Glauben, über Hoffnung, über andere Abenteuer sprechen möchte. Und ihr wisst ja, ich habe das ja schon öfter thematisiert, dass ich mein Leben auf der Grundlage des Lotus Sutra lebe, also die buddhistische Praxis des Lotus Sutras, was auch immer das heißt. Ich werde mir auch hier immer wieder WeggefährtInnen einladen, die ich schon lange kenne oder länger kenne oder die ich besonders spannend finde aus meiner spirituellen Praxis und aus meiner buddhistischen Richtung, aber natürlich auch andere Menschen, die was völlig anderes glauben oder eine ganz andere Grundlage haben oder was ich auch sehr spannend finde, mich mit Menschen auszutauschen, die eine andere buddhistische Richtung praktizieren. Also wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede? Weil ich habe gemerkt, wir leben gerade in einer sehr, sehr intensiven und anstrengenden Zeit und ich kriege immer wieder mit, dass Menschen auf der Suche sind, woran können sie sich sozusagen ankern, wo können sie sich dran halten, was gibt eine Stabilität im Leben. Und ganz frei nach einem meiner spirituellen Lehrer, Andreas Krüger, der immer gesagt hat, die Rettung der Welt kann nur noch eine alchemistische sein. Das bleibt mir immer im Ohr hängen, dass er das immer wieder wiederholt hat. Finde ich, dass es so eine Rubrik gut gebrauchen kann in der Podcast-Landschaft. Und ihr Lieben, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, obwohl es gar keinen Grund dazu gibt, weil heute habe ich hier in der ersten Folge von Mit Buddha durch den Tag also wir nennen uns immer spielerisch Schwesterherz und Bruderherz. Ulrike Uki Johansson ist heute bei mir. Hier sitzt mir gegenüber in meinem Büroatelier und guckt mich mit großen Augen an. Sorry, dass ich jetzt so ganz lange gequatscht habe, aber ich musste erstmal die neue Rubrik introducen. Und Uki, ja. Herzlich willkommen hier in meinem Podcast.
Danke. Und hallo an alle Hörerinnen und Hörer.
Ach, wunderbar. Ich weiß nicht, ob der eine oder die andere diese Stimme schon erkennt. Uki, ist interessant. Wir haben verschiedene Anknüpfungspunkte, wo wir sozusagen zusammen schwingen. Uki ist auch Schauspielerin, Synchronsprecherin. Übrigens du hast mir einen entscheidenden Impuls gegeben, überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen, ins Synchron einzusteigen. Aber ein bisschen später vielleicht. Uki, du bist jetzt hier bei mir in Berlin im Atelier. Du wohnst quasi zweigleisig, oder? Du wohnst in Berlin und Hamburg, damit du sozusagen jobmäßig auch reisen kannst und verfügbar bist.
Also sagen wir mal so, ich wohne hauptsächlich in Hamburg. Und weil ich aber auch über die Jahre immer wieder auch längere Zeiten in Berlin gearbeitet habe, also sowohl Theater als auch Synchron, habe ich dann... fing an in den 2000er Jahren, habe ich dann mit meinem Mann zusammen eine Wohnung erst in Alt-Treptow gemietet. Dann haben wir ein Künstlerpärchen, Stefan Fahrenländer und Christina Page, kennengelernt. Die wohnten in Neukölln und neben denen wurde eine Wohnung frei. Ach, dann haben wir uns da eingemietet.
Das ging damals noch, ne? Anfang 2000, oder?
Ja, das war total gut. Ja. Dann wurde aber dieser ganze Komplex verkauft und ich hatte auch nicht mehr so viel in Berlin zu tun. Und dann haben wir mussten wir sowieso aufgeben. Und dann ergab sich, dass ich eben ein Uraltfreund aus den 70er Jahren, der Regieassistent in Wiesbaden war, wo ich am Staatstheater war, hatte hier eine kleine Wohnung in Berlin und also so eine Ausweichmöglichkeit für seine Kulturkarte in Mecklenburg, wo er Theater gemacht hat. Mhm. Und als die dann aufhörte, hat er sich eine andere Wohnung geholt und ich habe gesagt, ja, zack, jetzt die.
Zack, und jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du mitten jetzt hier im Schöneberger Nollendorf-Kiez.
Ja,
ich bin auf der Kurfürstenstraße. An der Kurfürstenstraße.
Genau. Also offiziell ist das Tiergarten. Ich finde das irgendwie das so lustig. Ne?
Mitte Tiergarten.
Ist,
ne?
Ja, ne, weil es ist die andere Seite der Kurfürstenstraße, ist Tiergarten.
Hier ist die Grenze.
Und jetzt ist Schöneberg, also von hier aus gesehen rechts.
Okay. Ja. Okay, das ist jetzt für die Nicht-Berliner ein bisschen nerdig. Egal. Also, Uki und ich, wir kennen uns seit fast 30 Jahren. Ne? Mhm. Und zwar haben wir uns gar nicht im Synchron kennengelernt, das war erst viel später, da habe ich auch, glaube ich, erst gerafft, dass du Synchronsprecherin bist und dann habe ich dich zum ersten Mal bei 24 als Präsidentin gehört und dachte so, Alter, das ist ja Uki. So. wir kennen uns durch unsere gemeinsame buddhistische Praxis. Ja. Also ich habe das große Glück, jetzt hier in dieser ersten Folge jemanden vor mir zu haben, die auch schon ein paar Jährchen praktiziert, was ins Didaktische oft gesagt keine Bedeutung hat, also wie lange man praktiziert, sondern es geht um die Tiefe oder um das die Buddha-Natur in sich hervorzubringen. Wir haben uns kennengelernt, glaube ich,
über die Künstlerabteilung.
Über die Künstlerabteilung der SGI. Mhm. Für diejenigen, die auch praktizieren, sind das alles Begriffe, die jeder kennt. Ich möchte immer kurz für diejenigen, die zum ersten Mal jetzt davon hören, ein bisschen die Grundbegriffe ein bisschen erklären. Also wir praktizieren die Praxis des Lotus Sutra. Das ist eine buddhistische Lehrschrift des historischen, beziehungsweise des Buddha, wie eine historische Figur, der hat verschiedene Lehren in der Welt hinterlassen und das Lotus Sutra ist eine dieser Lehren. Und die Praxis ist die Ausübung von Nam-myoho-renge-kyo, quasi den Titel des Lotus-Sutra. Und wir praktizieren in einer Laienorganisation. Das ist übrigens spannend. Ich wäre damals hätte ich nie angefangen, wenn ich sozusagen hätte in eine klösterliche, religiöse Struktur mich begeben müssen. Also wo dann irgendwelche Mönche sagen, was man zu tun und zu lassen hat oder einem auf den Rücken hauen, wenn man irgendwie zusammenklappt bei der Morgenmeditation.
Geht mir genauso.
Wir praktizieren in einer Laienorganisation. Das heißt, da gibt es keine Priester, da gibt es zwar eine Organisationsstruktur, aber es gibt keine Hierarchie in dem Sinne. Also und die Leute, die freiwillig, ehrenamtlich eine Aufgabe übernehmen, wie du jetzt, die Künstlerabteilung mittlerweile hast du die Künstlerabteilung, bist du verantwortlich mit für die Künstlerabteilung in ganz Deutschland. Also kümmerst dich um die Künstler, um die Themen dort und hast auch beim letzten Künstlertreffen ein tolles Studium gehalten oder Impulse gegeben für Diskussionen. Daher kennen wir uns, ne? Mhm. Wir haben zusammen Aktivitäten in der Künstlerabteilung gemacht, damals Ende der 90er Jahre, glaube ich. Mhm. Ich habe die ganze Zeit jetzt überlegt, okay, ich weiß nicht mehr, weißt du noch unsere erste Begegnung?
Nee, ich erinnere mich nur an eine zentrale Begegnung, wo wir zusammen verantwortlich waren für einen Jahreskurs für Künstler aus ganz Deutschland in unserem Kulturzentrum in Bingen am Rhein.
Ja.
Und das war immer von Montag, also eigentlich nur einen Tag, Montagnachmittag fing es eigentlich offiziell an, weil Leute mussten ja anreisen, bis Dienstagmittag.
Ja.
Und da waren, ich weiß nicht mehr an dem Kurs, aber es könnten durchaus 120, 130 KünstlerInnen dabei gewesen sein.
Die Künstler sind immer... Also die Künstlertreffen fand ich immer ganz besonders toll. Und die waren auch immer voll.
Ja,
weil wollten alle hin.
Ja. Und die ganze Vorbereitung war total toll mit dir. Also wir haben uns super ergänzt, fand ich. Und aber es war richtig viel und es ist anstrengend, der Kurs war klasse. Ja. Nur ich bin danach in ein Loch gefallen, was aber mit dem Kurs nichts zu tun hatte, sondern mit meiner Einstellung. Ich hatte mal bei einer Behinderten gearbeitet, ein Jahr lang, weil ich Schulden hatte, aus speziellem Grund. Und, und habe dann diesen Job wieder abgegeben. und habe dann gesagt, wenn du wirklich Unterstützung brauchst, weil die war, brauchst du 24 Stunden Unterstützung, dann ruf mich an. Und sie hatte mich zweimal schon angerufen und ich habe Nein gesagt. Jetzt das dritte Mal habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Ich muss sie unterstützen. Und dann bin ich abends um 10 zurück in Hamburg gewesen und musste am Morgen um 8 Uhr bei der auf der Matte stehen. Bis 2 Uhr habe ich sie begleitet und dann hatte ich nachmittags einen Synchrontermin und habe mein Maul nicht mehr aufgekriegt. Also ich war so müde. Direkt nach dem Kurs.
Das heißt, du hast alles gegeben.
Ja.
Und Stimme.
Die Stimme war da, aber ich war so müde, dass ich kriegte keinen geraden Satz mehr raus. Also habe mich immer versprochen oder undeutlich gesprochen.
Das geht mir nach so. 21 Uhr so, bin ich nicht mehr fähig.
Und dann sagt der Regisseur, was ist mit dir los? Sag ich, ja, so geht das nicht. Ja, weiß ich, wird auch nicht mehr vorkommen. Tut mir leid. Gut, dann schlaf dich aus. Dann durfte ich erstmal nach Hause gehen. Es war irgendwie in einer Serie. Ich weiß nicht mehr, was für eine Serie, aber jedenfalls bin ich da natürlich erstmal in so ein Loch gefallen. Und dann habe ich gedacht, was mache ich hier eigentlich? Sind alle anderen wichtiger als ich? Warum passe ich nicht auf mich auf?
Oh, ist eine gute Frage in unserer Praxis, ne?
Ja. Und dann habe ich gesagt, es hieß immer, wenn man in 10 Jahre praktiziert, und das tat ich damals, dann hat sich in der Tiefe deines Lebens was geändert. Habe ich gesagt, so, und das will ich jetzt sehen.
Geil.
Und zwar innerhalb von 2 Wochen.
Hast du dich in die Meditation begeben, ins Chanten begeben?
Nee, gar nicht, sondern ich habe so einen Schreck gekriegt. Habe ich gedacht, wo kommt das denn jetzt her? Dann habe ich meine buddhistische Mutter aus England habe ich angerufen und habe gesagt, das habe ich
also,
jetzt.
Also kurz ins didaktische Off, das können wir jetzt nicht unkommentiert lassen. Die buddhistische Mutter ist, also okay, meint damit die Person, die ihr sozusagen den Buddhismus nahegebracht hat und sie sozusagen angeleitet hat, um die Grundlagen zu um die Praxis zu lernen.
Ja. Sie hat mich eingeladen zu einer Versammlung mal und irgendwann habe ich dann auch angefangen über sie. Und dann hat sie gesagt, ja, ist doch super, dass du dich so entschieden hast. Ich chante für dich. Wir chanten zusammen. Alles gut. Und 5 Tage später stand mein jetziger Mann vor der Tür.
Ach komm.
Wir kennen uns aus Kindertagen. Es sind also immer wirklich so Schleifen in meinem Leben. Und dann sagte er auch noch in unserem ersten Gespräch, weil wir so uns erzählt haben, wir haben uns, weiß ich nicht, mindestens 20 Jahre hatten wir uns nicht gesehen, was er gelebt hat, was ich gelebt habe und erzählte ich von einem Hof, den ich mit englischen Freunden, eben mit dieser Engländerin.
Ja, ach, du hast in England damals angefangen zu
praktizieren. Ja, ich habe in England angefangen.
Ach, spannend, musst du mir gleich mal erzählen, wie das war, welches der Grund war.
Und da habe ich auch irgendwann einmal zu Neujahr habe ich gesagt, auch wieder so aus dem Bauch raus, weil da hatte ich Schulden, weil keine Bank hätte mir Geld gegeben.
Ja.
Eine nicht festangestellte Schauspielerin, quasi freiberuflich.
Läuft super für Kredite.
Genau. Aber ich hatte sehr viel Freunde, die mir verschiedene Geldsummen geliehen haben. Mhm. Und ich habe immer gewusst, wenn, egal wann, jemand das Geld zurückhaben will, muss ich eine Lösung finden.
Ja.
So. Und ich hatte jetzt noch einen Batzen Schulden. Und dann sagt mein Mann, mein späterer Mann, wie viel kann ich dir geben?
Einfach so. Ah gut, ihr kanntet
wir
euch natürlich
uns
von
aus
20
Kindertagen,
Jahren.
Hab ich erstmal große Augen gekriegt. Und dann habe ich gedacht, toll. Ich hatte mich ja entschieden, wenn der Euro eingeführt wird, dann sind meine Schulden weg. Aber ich wusste auch gar nicht, wie das passieren sollte. Aber genau das ist so passiert. Die Schulden waren dann weg, 2 Wochen bevor der Euro eingeführt wurde. Weil ich mich dafür mal entschlossen hatte, ohne dass ich das jetzt irgendwie weiter verfolgt habe.
Und du hast gleichzeitig noch deinen zukünftigen Ehemann herbeigechantet.
Genau. Ich habe ihm gesagt, wenn wir uns irgendwie verkrachen, kriegst du das Geld zurück.
Ja.
Ich will jetzt nicht mich kaufen, ich lass mich nicht kaufen. Ja. So. Und also,
ach so. Nee, aber so war das, also nein, so schätze ich Frank nicht ein.
Nein, nein, überhaupt null, nicht.
Aber,
nein, aber
es ist gut, das war, klar zu machen.
War für mich so auch klar, ne? Mhm. Dass ich nicht abhängig bin.
Interessanterweise, als ich mit Bär, mit meinem Mann zusammenkam, ne? Also der hat damals auch gar nicht praktiziert und so, hatte auch mit Spiritualität nichts im Hut. Ich habe von Anfang an gesagt, bis heute, nach 20 Jahren, lass uns bitte getrennte Kassen haben. Mhm, weil damals war mein Finanzkarma so desolat, also ich habe wirklich Schulden ohne Ende gehabt und so und habe gesagt, das geht nicht, dass du sozusagen meine Aufgabe übernimmst, ich muss das erst lösen. Heute hat es sich gelöst und wir haben beide, aber das ist total gut. Einfach
ganz
die Verantwortung für seine finanziellen Themen, gerade wenn man damit ein karmisches Thema hat, ne, weil Fülle-Thema, Mangel-Thema, dass man da sagt, ganz klar sein.
Ja. Finde ich super. Ich sowieso als Frau habe gesagt, ich mache mich nicht abhängig von einem Mann.
Gut. Guter Entschluss.
Frank war, ich habe gesagt, ich behalte mein Konto. Ich will einen Überblick haben. Und er hat anfangs hat er mich auch noch irgendwie unterstützt oder wollte mir immer irgendwie was schenken und eine Uhr. Ich hasse Uhren, Armbanduhren. Nein, aber die ist doch schön. Ich will keine Armbanduhr. Lass mich in Ruhe.
Ich will mich nicht von der Zeit geißeln lassen.
Ja, aber ne, also das waren alles so innere Entschlüsse. Man sagt ja immer bei uns in der Praxis, hab ein Ziel. Und egal, klein oder groß. Aber setz es in die Welt und dann tu, was du denkst, du tun musst. Denk nicht drüber nach. Mach keine Strategie im Kopf, weil das funktioniert nicht. Also verlass dich auf das Chanten. Das Chanten verbindet dich mit den dich unterstützenden Energien des Universums. Und das habe ich gedacht, ja, das habe ich gemerkt, als ich angefangen habe zu praktizieren. Irgendetwas verändert sich
bei mir. Irgendwas verändert sich. Weil, ja. Lass uns mal kurz nochmal zurückgehen, wann du angefangen hast das vertiefen, worum es in dieser Praxis geht oder warum wir das einfach machen, warum wir chanten. Also, also kannst ja auch irgendwie eine Buddha-Statue irgendwie anlächeln und irgendwie da... aber das hat schon einen Grund. Du hast angefangen, diese buddhistische Praxis, hast du vorher dich mit anderen buddhistischen Richtungen beschäftigt? Hast du vorher was anderes geglaubt? Warst du strenggläubige Katholikin beispielsweise? Ich habe gar keine Ahnung davon. Wie war denn das? Dein suchender Geist, war der schon als Kind da oder hast du damit mit dieser Praxis überhaupt erst einen Zugang zu einem Glauben entwickelt?
Nein, also ich bin evangelisch groß geworden, aber nicht in einem gläubigen Haushalt. Also meine Mutter war in der Kirche, weil sie wollte, dass mein Bruder und ich nicht ausgeschlossen sind.
Und was erstmal schön ist, weil ich meine, du bist nochmal, darf ich ruhig sagen, du bist nochmal 20 Jahre älter als ich. Das ist nochmal eine ganz andere Zeit. Da war die Kirche noch viel sozusagen, hatte noch viel mehr Bedeutung auch im gesellschaftlichen Sein. Ja,
wir hatten
Sein, ne?
Evangelische Grundschule, katholische Grundschule. Ja, das war getrennt.
Das kenne ich auch noch.
Und erst auf dem Gymnasium, wo auch dann Mädchen und Jungs zusammen waren, auf dem, wo ich war, die waren damals auch teilweise getrennt, fing es dann an, irgendwann in den 60ern mit ökumenischem Gottesdienst.
In den 60ern schon?
Ja. Okay. Also so, weiß ich nicht, 66 oder so?
Ah ja. Ah, das war nach diesem Konzil, wo der damalige Papst gesagt hat, komm, wir müssen irgendwie gucken, dass wir zusammenkommen.
Ja, und ich habe, ich bin als Kind, weil meine engste Freundin, mit der ich zur Grundschule gegangen bin auch, und die war auch Nachbarin, wir waren also mein jetziger Mann, sie und ich, wir waren Nachbarskinder.
Ach, witzig, du hast mit deinem Mann schon im Sandkasten gespielt.
Süß. Ja, nicht ganz. Er sagt das immer, aber ich war...
Oh, sweet.
Ich war sieben.
Gerade Bilder im Kopf. Ihr beide mit so einer Sandschaufel so als Babys, weißt
du? Nee.
Sieben, na gut, dann spielt man nicht mehr im Sandkasten unbedingt.
Und der war auch jünger als ich. Also, ein Jahr jünger, der war irgendwie, der hat mit meinem älteren Bruder, der durfte da mitspielen, als Kleiner. Aber war auch bei uns ganz oft zu Hause, weil wir Spielzeug hatten. Okay. Und naja, jedenfalls die Familie meiner Freundin. Die waren sehr kirchlich. Ja. Also der Onkel war Pfarrer im Nachbardorf, der Vater hatte Theologie studiert. Die sind immer zum Kindergottesdienst gegangen. Und weil es waren fünf Kinder, das war immer so lebendig bei denen. Und bei uns war es immer so so ein bisschen ruhig.
Leicht evangelisch spaßbefreit.
Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Mein Vater, eine Generation 1901 geboren, auch einer, der nicht über sich reden konnte. Der, ne, es gab irgendwie keine Kommunikation über Gefühle oder, ne, also es war eigentlich ein toller Vater, aber eben sprachlos, würde ich mal sagen.
Ja, also was zwei wichtige Weltkriege mitgemacht, das muss man sich reinziehen. Ja, ja. Das lässt einen vielleicht auch verstimmen. Und der war dann um die 50, als du geboren wurdest. Ja. Das heißt, dein Vater war sowieso schon fertig, sage ich mal, in seinen Verhaltensmustern. Und wenn man das nicht lernt über 50 Jahre, dann kriegt man es vielleicht mit seinen Kindern erst recht nicht hin. Ne?
Ja, ja. Und diese Generationen, also ne, ich bin 51 geboren, da war halt schon noch ganz viel Nachkriegsmüll.
Okay, du bist sozusagen die Nachkriegsgeneration. Deine Kindheit war die Nachkriegsgeneration?
Schon irgendwie so Wahnsinn. Im Aufbau, ne? Also, ne, es war ja, fing da ja schon so ein bisschen an in den 50ern, ne, mit Wiederaufbau und Industrialisierung und so.
Wie war das denn? Hattest du dann Zugang damals? Hattest du, weil ich erinnere mich an mich, dass ich, na gut, vielleicht auch aufgrund meiner familiären Situation, dass ich irgendwas gesucht habe, wo ich mich zugehörig gefühlt habe. Ich fand das immer ganz spannend, interessanterweise in die Kirche zu gehen. Ich bin ganz gerne damals auch, als dann Konfirmationsunterricht war, so mit 10, 11 oder so, wie das ist, ich bin da gerne hingegangen. Oft wusste ich nicht, was sie da erzählen. Ich fand auch das Verhalten von einigen Leuten dort in meiner evangelischen Kirche seltsam. Sehr so Machtausübung beziehungsweise auch Machtmissbrauch von unserem Pfarrer, den fand ich ganz furchtbar. Aber ich fand die Atmosphäre dort. Ich dachte, irgendwas ist hier. So ein kindliches Gemüt. Hattest du sowas? Hattest du einen suchenden Geist als Kind?
Ja, ich fand das auch schön. Ich bin immer mitgegangen in den Kindergottesdienst. Mein Vater hat gesagt, musst du nicht. Habe ich gesagt, will ich aber. So. Ja. Und es war, glaube ich, so diese Gemeinschaft, ne? Also, und wir hatten auch dann so einen tollen Vikar. Wir sind auch in so Jugendfreizeiten zusammen los. Dann Konfirmationen, das war familiär bei uns gerade alles so schräg. Da habe ich dann schon angefangen, mehr so ein bisschen nachzudenken. Was wird da von der Kanzel erzählt? Und wie verhalten sich die, die sich christlich, evangelisch nennen? Irgendwie passten bestimmte Sachen für mich nicht zusammen. Und dann habe ich
also das Verhalten als Mensch und das, was sozusagen, worüber sie reden, was sie angeblich praktizieren. Man kann es ja genau sagen.
Ja.
Evangelische Glauben praktiziert man ja auch.
Natürlich. Aber was so von der Kanzel runterkam, ich hatte das Gefühl, das war so ne, die Schrift einfach gesagt, erzählt, aber nicht, dass es was mit meinem Leben zu tun hat. Das habe ich nicht verstanden. Was soll das sein? Ja. Ich habe es nicht in Verbindung zu mir bringen können. Und dann habe ich gesagt, als ich dann volljährig war, und das muss irgendwie gewesen sein, wahrscheinlich war ich 19 oder so, weil erst war ja nur 21 und ich weiß nicht mehr, wann die Wende war, dass man mit 18 volljährig ist. Jedenfalls bin ich dann aus der Kirche ausgetreten, weil ich dachte, nee, es gefällt mir nicht, es ist irgendwie nicht meins.
Ja.
Und ich bin aber mit dieser alten Freundin, die ist christlich. Ich bin mit der befreundet. Toll. Ja, und immer noch.
Oh, vielleicht macht die mal zu mir im Podcast kommen. Das wäre ja toll.
Die lebt in Bonn.
Ja, und?
Ja, und?
Es gibt ja.
Die hat zwei Hunde. Das geht nicht. Und eine blinde Schwester. Ach so. Ach so, ja, so, ich bin ja aus der Generation. Kein Telefon.
Kein Telefon, kein Internet. Na gut. Aber. Warst du in deiner Teenagerzeit, oh gut, ich meine, da muss ich jetzt mal kurz irgendwie rekapitulieren. Es waren dann ja die 60er Jahre.
Genau.
Das heißt, da hattest du ganz andere Ideen, als dich irgendwie um irgendwie eine Metaebene unseres Lebens zu kümmern. Oder also ich hatte das komischerweise, aber auch aus einer Not heraus, weil ich irgendwo zugehören wollte, irgendeinen Zugang haben wollte, irgendwo mich sicher und aufgehoben fühlen wollte. Ne? Aber
Ich war so gefühlt, habe ich mal so, denke ich mal, ich habe mich durch meine Pubertät geheult. weil ich irgendwie mit der Situation in der Family kam ich überhaupt nicht klar.
Verstehe.
Und es war aber niemand da, mit dem ich sprechen konnte, außer mein Dackel.
Okay.
Mit dem habe ich
gesprochen. Das wusste ich gar nicht. Haben wir eine ähnliche Teenager-Atmosphäre erlebt. Ja.
Und dann bin ich, so schnell ich konnte, von zu Hause weg. Allerdings, mein Vater ist gestorben, als ich im Abitur war.
Krass.
Da war ich 17.
Ach, wirklich?
Ja.
Mein Stiefvater auch. Im Abiturjahr.
Ja.
Ist ja abgefahren.
Und da
was die für Parallelitäten hatten, wusste ich noch gar nicht.
Ja, und da hatte ich so ein Erlebnis, dass ich bei der Beerdigung plötzlich aus mir rausgetreten bin und habe von oben geguckt, wie ich Erde ins Grab tue.
Das habe ich einmal in meinem Leben erlebt. Erzähl mal.
Ja.
Das passierte so, oder?
Ja, es passierte so.
Und ganz bewusst, du hast dich...
Nee, ich hab, es war nicht bewusst, sondern ich habe plötzlich gesehen, dass ich von oben gucke auf mich.
Hm.
Und dann
während der Beerdigung?
Ja, während der Beerdigung. Und dann war ich wieder in meinem Körper und habe total geheult. Ich weiß noch, das war meine Klasse war da, mein Klassenlehrer, ja. Total netter Typ, der hat gesagt, komm jetzt mit. Und nein, ich bleib hier. Ich war so, ich war irgendwie, ja, einfach fassungslos.
Ja.
Und dieses Erlebnis war, ist mir natürlich nie aus dem Kopf gegangen, ne? Oder krass. Nie aus dem Herz.
Aha. Hast du dafür versucht, eine Erklärung zu finden, was da passiert ist? Weil
ich habe ja meinen Vater geliebt, aber ich konnte ihm das auch nicht mehr zeigen.
Hm.
Weil er so in sich gefangen war.
Mhm. Naja, meine Mutter. Du warst 18, 19, er war 70.
Ende 60. Und er hat, wir haben zusammen gelebt, obwohl die geschieden waren. Und dann gab es einfach Situationen, wo du denkst, was mache ich denn jetzt? Meine Mutter hat meinen Bruder und mich an der Haustür abgefangen, als wir aus der Schule kamen, hat gesagt, wir essen heute bei mir im Zimmer, bei ihr im Zimmer. Und ich wusste, mein Vater sitzt im Esszimmer allein.
Und der war quasi im Stuhl gestorben, oder?
Nein, das war nicht der Tod, sondern das war irgendein Tag in dem Jahr, wo er irgendwann dann auch gestorben ist. Aber das war diese Situation, du bist zerrissen als Kind, aber du weißt, ich will meine Mutter unterstützen, weil er hat noch seine Geschwister.
Mhm.
Und die kamen dann auch immer und sagten, du musst mit deinem Vater mal ein bisschen netter sein und zugewandter. Und ich habe gedacht, lasst mich bitte in Ruhe.
Mhm.
Um mich, wie es mir dabei geht, kümmert sich niemand. Mhm. Mich fragt niemand, wie es mir geht.
Mhm.
Und dann habe ich, ich habe immer auch Sachen so dann auch für mich selber verarbeiten müssen.
Mhm.
Und habe aber auch, und da denke ich, ja, es hat ja alles auch seinen Sinn, ich habe auch gelernt, Atmosphären sehr krass zu spüren.
Mhm.
Und mich auch einfühlen zu können, was da gerade los ist mit Menschen.
Mhm. Mhm.
Dafür bin ich wiederum dankbar.
Mhm.
Aber ich hatte natürlich auch dann ein... Hoppla,
macht
die Kette.
Das ist alles live und in Farbe hier. Da klingelt auch mal die Kette, wenn Uki sich ans Herz fasst.
Und dann war dieser Moment, der ja schon auch so ein Schuldgefühl, etwas nicht zu Ende gebracht zu haben.
Hm.
Ja. Und ich habe das dann letzten Endes bin dann auf die Schauspielschule, hab gedacht, ich muss irgendwie, bevor ich implodiere, ich muss das rauslassen
können. Ist das nicht super, diese Schauspielschule?
Ja.
War für mich sowas wie, okay, ganz viel unterdrückte und weggedrückte Themen, Schmerzen, Wunden, Wut, konnte ich einfach ausleben in Form von Rollen. Also das war total gut, dass ich, ich weiß nicht, wo ich damit gelandet wäre, wenn ich das alles weiter mit mir getragen hätte.
Ja.
Schauspielschule war dafür super.
Ich glaube, Theater ist einfach sowieso, weil du musst dich mit dir selber beschäftigen, mit Gefühlen, mit anderen Menschen. Und das denke ich, ob man dann Schauspieler, Schauspielerin wird oder nicht, ist... es ist eine wichtige Funktion, die man im Leben, wo man im Leben was lernen
Absolut.
Kann.
Absolut. Ne? Das merke ich ja auch in meinem Coaching. Ne? Also wenn ich coache ja Leute, die einfach Schwierigkeiten haben, frei zu sprechen, mit Lust zu sprechen. Also weil das sind hochintelligente und wirklich Leute, die viel wissen, die dann aber sobald irgendwie diese Situation ist vor Leuten oder erst recht von der Kamera, kommt gar nichts mehr raus. Aber das ist so gut. Und wenn du dann da spielerisch rangehst, dann merkst du so, wow, guck mal, jetzt fließt es plötzlich und ganz authentisch, das macht mir total Freude, das zuzusehen. Und das haben wir natürlich beruflich gelernt. Hast du da schon praktiziert auf der Schauspielschule?
Nein, gar nicht.
Darf ich fragen, wann du angefangen hast zu praktizieren, diese buddhistische Praxis?
91. Und ich war 70 bis 73 auf der Schauspielschule.
Okay. Ne? Okay, das sind, ich vergesse immer. Also jetzt mal kurz an euch, die jetzt zuhört, für mich ist Uki wirklich sowas wie eine Schwester und ich muss immer realisieren, dass da doch irgendwie doch eine Zeit dazwischen uns nochmal liegt. Also ich verorte dich immer einfach in meinem Alter, weißt du so. Okay, hast du da zwischendurch andere Sachen ausprobiert? Weil das war eine wilde Zeit, 70er, 80er Jahre.
Ja,
Yoga und diese ganzen ESO-Sachen kamen natürlich auch hoch. Ja. Hast du da was ausprobiert oder warst du da?
Nö, ich war... Also was ganz gut war, es gab so Workshops, wo man irgendwie anders als jetzt auf der Schauspielschule so in Verbindung geübt hat. Ja?
Ja.
Sich ohne, also zum Beispiel ohne sich anzugucken, zu spüren, bewegt sich jetzt der andere.
Ja. Oder so, okay, sowas, so Bewusstseinsübungen, ne? Und sich selber spüren. Ja. Und
das war da.
Ging,
ne?
In der Zeit los. Ne? Und natürlich die unzähligen LSD-Trips, die du genommen hast. Na, Quatsch. Nicht zu unterschätzen heutzutage, ne? Für psychologische Arbeit.
Ja, ja. Aber das habe ich nicht gemacht, weil meine älteste Freundin eben, die war in so Drogenszene gelandet.
Ja, okay.
Und dann haben die Eltern, als sie nicht wussten, was sie machen sollten, haben sie die in eine Psychiatrie gesteckt. Mhm. Ne? Und dann habe ich sie da mal besucht und da war sie so unter Droge, so völlig verlangsamt und wie so ein Geist, ja, ganz schrecklich.
Dann,
ne? Und da habe ich gedacht, nie werde ich irgendwie rauchen, was machen, also irgendwelche Sachen nehmen. Und
guter Entschluss. Für viele ist ja sowas auch so die vermeintliche Idee, dass das ein Umweg oder eine Abkürzung sein könnte, um zu irgendwelchen Bewusstseinszuständen zu kommen. Ich bin da anders als du. Als Doppelskorpion habe ich natürlich irgendwie alles Mögliche ausprobiert und habe da auch interessante Erfahrungen gemacht. Aber das killt dich. Das hat einen Preis. Und zwar erst recht jetzt heutzutage diese ganzen chemischen Sachen.
Naja,
das hat echt einen Preis. Ich sehe das jeden Tag bei uns in der U-Bahn-Station. Ne? Irgendwie die ganzen Junkies, die da alle ihr Crack rauchen und was sonst was alles. Guter Entschluss, weil das killt die viele suchende Seelen schon relativ früh.
Mhm.
Ja. Und das hast du dir selber gesagt?
Ja.
Zack. Mir ging das mit Alkohol so. Hatte ich irgendwann gesagt. Tut mir nicht gut. Interessanterweise ist ein Familienthema bei uns. Also, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Entschuldigung, ich habe immer 1000 Ideen, wenn du was erzählst. Aber du hast du bist jetzt nicht Sannyasin gewesen oder hast Hare Krishna mit Orange, heute sitzt du übrigens sehr schön orange hier vor mir, irgendwie mit orangefarbenen Gewändern oder so.
Nein,
ich mag
Gottes
die ganz gerne, ich bin Krishna ein super Gottheit, aber sowas hast du gar nicht gemacht.
Nein,
warst du ganz brav, Schauspielerin?
Ich fand das ganz furchtbar. Also meine Mutter, mein Bruder, mein jetziger Mann Frank, die sind alle zur tiefen Meditation, ne, TM, haben sie gemacht.
Ah, TCM.
Und TCM.
Die TM. Transzendentale Meditation.
Ja.
Hier, was auch der Regisseur gemacht hat, hier von Twin Peaks, David Lynch.
Kann sein. Jedenfalls, wo ich schon gedacht habe, die kriegen jetzt ein Mantra und dafür müssen sie bezahlen. Sag mal, seid ihr bekloppt?
Ja, das habe ich auch gehört.
Und habe ich gedacht, nö, wahrscheinlich kriegt ihr alle dasselbe. Ihr dürft nur nicht drüber reden. Deshalb. Und da habe ich, das will ich überhaupt nicht.
Ja.
Interessiert mich nicht. Also ich habe mich auf Schauspiel konzentriert, hab dann 6 Jahre in Hessen an den Staatstheatern gearbeitet und war einfach in Wiesbaden war Mitbestimmungsmodell. Das war super. Ja, wir konnten Stücke mit aussuchen.
Wer war da damals Intendant?
Ebert, okay. Friedrich Ebert.
Okay, so eine ganz andere.
Friedrich, keine Ahnung. Jedenfalls, der war eigentlich in England groß geworden, so ein ganz so ein Gentleman. Ne? Ja. Und Horst Siede war der Schauspieldirektor.
Okay.
Und wir durften, ne, aus Intendantengnaden, durften wir eben selber Sachen sagen, was wir machen wollen. Und da das Haus, das große Haus, umgebaut wurde, waren wir im ehemaligen Pornokino zu Gast.
Mhm. Schön.
Das fand die Wiesbadener Ute Wolle gar nicht schön und haben alle ihre
Abos
gekündigt.
Ja gut, Wiesbaden ist jetzt auch nicht die innovativste Stadt, was so Toleranz und so betrifft. Ne?
Aber das war toll, weil wir sind dann auf die Straße gegangen, super. Hatten ein ganz junges Publikum super. Und hatten ja auch, das war ein Kino, ein ehemaliges Pornokino und da gab es keinen Schnürboden, da gab es keine Hinterbühne, da gab es nichts, wo man irgendwie das Bühnenbild parken konnte. Also musste, wenn es
Wenn man sich was Kreatives überlegen.
Wenn eine Premiere anstand, wurde das Bühnenbild aufgebaut und dann war dieses Haus eine Woche zu. Also hatten wir auch Zeit, was anderes zu machen, und zwar Sonderprogramme. Mhm. Immer zu diesen verschiedenen Stücken. Wedekindabend, Tschechow-Abend, Widerstand im Dritten Reich in Wiesbaden. Also es waren sehr viele auch politische Sachen. Dann, als das dann aufhörte und der Schauspieldirektor nach Wuppertal ging, habe ich zwar dann irgendwie so hin und her, der konnte ein paar Leute mitnehmen, wollte mich auch mitnehmen, es muss ich jetzt auch nicht alles erzählen. Ich bin jedenfalls, dann mein damaliger Freund hatte eine freie Gruppe gegründet, das mobile Rhein-Main-Theater und da bin ich dann mal bei einer Vorstellung gewesen. Die haben bei Höchst in Dortmund im Fahrradschuppen gespielt. Mhm. Ein riesenlanger Raum, Tische zusammengebunden, oben eine Wand, ein Plakat dahinter. Und die haben da oben gespielt. Und diese Arbeiter, die da waren, die haben sich schlapp gelacht. Die sind fast von den Stühlen gekippt. Und da habe ich gedacht, das Theater,
muss doch Spaß machen.
Das ist super.
Also ganz ehrlich mit Leuten, die so unversaut sind, ne? Und so nicht intellektuell reingehen, sondern weil sie was erleben wollen.
Ja, und die waren.
Das hat mir auch mal Spaß gemacht.
Die waren vor allem so überrascht, weil das ging um 35-Stunden-Woche, ne? Ein Streik, den sie ja gemacht hatten.
Ach, da hat ein Stück drüber gemacht.
Und da hatten die Teufel, trau keiner Woche über 35, hieß das Stück. Und die haben dann immer so mitgekriegt, also in der Hösch Lehrlingskantine haben die geprobt, ich war ja noch nicht dabei.
Ja.
Und die saßen dann oft auf dem Boden und haben immer nachgedacht, wie geht's jetzt weiter, was müssen wir jetzt machen und wie. Und das sah immer so aus, als würden die gar nichts erfinden. Und dann haben die gedacht, naja, also Theater ist, wenn man schwitzt, ja, also Tänzer, die schwitzen, ja. das ist was, ne?
Ja.
Aber ihr sitzt ja nur auf dem Boden. Und dann haben sie das Stück gesehen
ja.
und waren irgendwie von den Socken, weil die dann auch gedacht haben, die wahrscheinlich wollen die uns erzählen, wie wir hätten streiken sollen. Nee. Im Gegenteil.
Ja, das war toll.
Und das war richtig toll, ne?
Ja, also das ist interessant. Aber das war dann in den 70ern oder 80ern?
Das war in den 80ern, also Ende 70 und dann 80er.
Das heißt, du hast viele Themen gehabt und dann warst du dann in England, hast du erzählt? Hast dort in einer WG gewohnt, oder?
Nein, ganz anders.
Wie hast du mit dieser Praxis angefangen? Wie hat sich das Lotus Sutra gefunden?
Ja, es braucht einige Umwege. Ne?
Ach komm.
Zum ersten Mal bin ich mit gelb gekleideten Mönchen in Berührung gekommen auf dem Friedensmarsch 1981, glaube ich.
Okay.
Der ging von Kopenhagen nach Paris. Und
okay.
Ich bin eingestiegen an der holländisch-belgischen Grenze. Und dann sind wir 40 Kilometer gelaufen. Ne? Es war heiß. Und da vorne waren diese Mönche.
Haben die Namen Jorengekyo gechantet? Nee, was anderes.
Irgendwas, keine Ahnung.
Omani Padme Hum, also übrigens das Lotus Sutra im Tibetischen.
Ich konnte es nicht hören, also nicht verstehen, aber es war so ein Rhythmus, ne? Und so eine Trommel ging da auch immer mit.
Hast du das erste Mal da gehört, sowas?
Und da dachte ich, oh boah, das soll jetzt die ganze Zeit passieren. Und am Schluss war ich, oder also mittendrin dachte ich, oh, ein Glück sind die da, die ziehen einen so mit. Ja, ich bin einfach so in diesen Rhythmus, kam man rein und konnte dann weiterlaufen.
Du weißt nicht, was die gechantet haben?
Nein, keine Ahnung. Und ich habe dann aber Es waren einfach so lustige Sachen. Ich habe dann nach 2 Tagen hatte ich einen dicken Fuß. Ich habe mich ja natürlich nicht vorbereitet. Ich bin einfach eingestiegen und gelaufen.
Und wolltest dann mal 200 Kilometer irgendwie ja, in 4 Tagen gehen?
Ja, ja, genau. Also, ne, kein Problem. man muss ja was erleben. Und dann und es ging um Friedensmarsch schließlich endlich. Ja. So, und dann hatte ich einen dicken Fuß. Und dann haben die anderen gesagt, geh doch mal zu den Mönchen. Und dann ist er hingegangen.
Aufregend.
Und dann hat er gesagt, dicker Fuß, Dann hat er den so in die Hand genommen und hat gesagt, so einmal so knack gemacht, ne? Ja, habe ich gesagt, ja, ah, tut weh, ne, tut weh, ja.
Ja.
Und hat dann gelacht, ne, aber naja. So, muss man machen. Also, ich weiß gar nicht, auf Englisch haben wir uns wahrscheinlich unterhalten, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls haben sie mich dann aber auch noch zu einem Sportarzt geschickt, der da mit dabei war. Ja, der hat mir dann noch eine Spritze gegeben und so. Dann durfte ich auch ein Fahrrad nehmen und habe dann die Vorhut mit ein paar Frauen gemacht.
Ach toll, du wurdest dann getragen und gezogen.
genau, das war dann mein Glück, dass ich das nicht alles laufen musste, sondern wir sind dann zu Leuten gegangen, können sie ein bisschen Wasserschlauch mal raushalten, weil es so heiß war. Ja, egal, wir sind in Paris angekommen. Also das war irgendwie so ein Teil.
Also allein dieses, dass es da offensichtlich irgendwas Religiöses, Spirituelles gibt, wo die Leute irgendwas vor sich hin murmeln.
Ja.
Das war das, was da hängen geblieben ist.
Ja, genau, was mir dann auch geholfen hat. Aber anfangs dachte ich, nee, was ist das denn?
Okay.
Und dann war ich mit einer Freundin 89 in Nepal.
Okay.
Und habe da natürlich die tibetischen Buddhisten kennengelernt. Ja. Und wir hatten da so aus Deutschland so ein paar Kontakte mit Ärzten und einem Deutschen. Der hat dann gesagt, ihr könnt da mal zu einer Audienz gehen von einem Rinpoche.
Und hatte dich die buddhistische Philosophie angezogen? Oder
ich hatte gar keine Ahnung.
Oder war das einfach nur so, ich bin jetzt hier in dem Land, jetzt gucke ich mich mal an, was hier für eine Kultur ist. Also es war nicht so, dass... Also ich zum Beispiel hatte als Teenager auch immer probiert, mal 1-2 Bücher über Buddhismus zu lesen. Ich habe nach 3 Seiten aufgehört, weil ich es nicht verstanden habe. So, also hattest du gar nicht. Das war jetzt einfach
Bin mal offen. Sie wollte eigentlich nach Tibet, das ging aber ja nicht. Und ich dachte, Nepal fände ich auch mal ganz gut.
Ja.
So.
Ja.
Und aber keine Ahnung von Buddhismus. Gar nichts. Aber dann gesagt.
Und hattest aber auch in der Zeit kein, sag ich mal, ein spirituelles Gerüst für dein Leben. Du warst Schauspielerin, hast dich da verausgabt, hast gespielt gemacht, warst aber im Prinzip vom Leben so hin und her geworfen, weil du nichts hattest, wo du sozusagen deine Wurzeln vertiefst auf einer Metaebene, auf einer spirituellen Ebene.
Nee, okay. Hatte auch nicht das Gefühl, das brauche ich jetzt, sondern ich war nicht auf der Suche.
Boah, ich war, doch, das hatte ich immer.
Ich war immer
Zwölfjähriger. Ich war so auf der Suche nach... Muss mir doch jemand eine Antwort geben können, was das hier soll überhaupt. Also, frage ich mich heute manchmal noch. Aber glücklicherweise praktiziere ich jetzt etwas, wo ich immer dieser Frage immer näher komme oder der Antwort vielleicht.
Ja. Aber okay, ich hab das nie, ich habe mich dann eben politisch irgendwie mit Theater immer wieder engagiert und habe gedacht, man muss was tun.
Also, und es passiert ja in diesen Jahren auch viel an Bewusstseinsentwicklung, auch in der Politik, in der Gesellschaft. Ja. Die Grünen kamen hoch, diese Friedensmärsche, diese Anti-Atomkraft und sowas. Ich weiß noch, da war schon eine Menge in Bewegung. Also war gar nicht so essentiell, dass man sich jetzt noch irgendwie eine spirituelle Praxis gesucht hat. Das war gar nicht Thema. Es ging darum, bewusst essen, überhaupt erstmal ein Bewusstsein zu entwickeln, wir in der Welt und wir auf diesem Planeten.
Ja, also es war irgendwie gar nicht so groß gedacht, sondern also ich habe nicht ans Universum gedacht, sondern die haben immer gedacht, irgendwie hier ist eine Demo gegen Startbahn West in Frankfurt, da gehen wir hin.
Da war okay.
Ja, da war ich.
Geil.
Und habe einen Polizisten angeschrien, weil er den Pfarrer eingesperrt hat in seiner Wanne. Da habe ich gesagt, das geht hier überhaupt nicht. Und dann hat mein
Freund... Das hast du plötzlich auch drin.
Hat mein Freund... mein Freund hat gesagt, ich klein, dieser Buddhist, dieser Polizist, ganz groß, und ich schrie den an, es ist ungerecht, es geht überhaupt nicht, lassen Sie den jetzt mal los. Und ich muss aber so eine Energie gehabt haben, dass ich wie so eine Löwin vor dem, und der ging immer so hin und her und war irgendwie völlig irritiert, der wusste nicht, was er mit mir anfangen soll. Wie ich da rausgekommen bin, weiß ich nicht mehr. Also jedenfalls, es muss eine saukomische Situation gewesen sein, also von außen.
Okay.
Ja, aber es war mehr so dieses Engagement, es muss was passieren.
Ich verstehe. Ne?
Und in Nepal habe ich dann, bin ich dann eben auch zu diesem Rinpoche gegangen, zu einer
Audienz. Rinpoche ist dort sozusagen so ein Oberhaupt in einem Kloster oder zumindest.
Hat irgendwie mehrere Stufen der
Erleuchtung.
Der Erleuchtung. Oder, ne?
Also, das haben wir ja bei uns zum Glück gar nicht, sowas, ne? Dass man so Stufen gehen muss und irgendwann was erreicht. Die Buddha-Natur ist nämlich schon immer da.
Aber der hat mich auf jeden Fall, der hat mir imponiert. Ja. Der war wahrscheinlich so alt wie ich.
Ja, wie du jetzt?
Nee, wie damals.
Ich, ne? Okay,
und,
junger Mann.
Ja. Also, ja, und er war total neugierig auch, ne? Wie ist das bei euch mit AIDS? Wie geht ihr mit den Atomsachen um? Ja. Oder, also der war politisch interessiert, der war menschlich interessiert.
Ja, toll.
Und der sagte dann auch, ich meine, ihr müsst das alles draußen aushalten. Ich habe es ja hier bequem, ne? Ich kriege ja hier alles und muss mich ja nur um den Geist kümmern. Das hat mir gefallen, dass der
sowas ganz Reines und Klares wahrscheinlich, ne? Also
ja, der war weise, der hatte total Humor. Und
menschlich.
Ja, und ich habe dann eine Frage gestellt, Humor. Die mir auch so kam.
Guter
ja,
Humor. Hinweis.
Habe ich gesagt, was macht man gegen Angst, die plötzlich einen befällt?
Hast du ihn gefragt?
Habe ich ihn gefragt, wo man nicht weiß, wo die jetzt herkommt. Mhm. Und dann kriegt er ein ganz großes Grinsen in seinem Gesicht und sagte, da gibt's nur eins, meditieren. Oh, habe ich gedacht, die ist mir zu einfach, zu schwer, ich weiß eigentlich gar nicht, was soll ich jetzt damit? Ach so, ja, danke. Da musste ich dann erstmal ein bisschen drüber nachdenken und habe ich gedacht, okay, ja, ich brauche mal irgendwie mit meinem Hirn was. Und dann habe ich mir so eine Meditation Kopf über Kopfhörer.
Mhm. Du hast ihn aber nicht gefragt, was denn oder wie geht das?
Nö.
Ist auch geil, dass der dann nicht weiter sondern einfach sagt so. Ja, wenn du ihn gefragt hättest, hätte er dir sicher gezeigt, wie man das macht.
Ja, ja. Aber er hat gemerkt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung.
Toll.
Ne, vom Buddhismus.
Was für eine Weisheit auch, ne? Ja. Dich da erstmal deine Ursache setzen. Zack. Ja.
Und da war so eine Amerikanerin, die hat auf meine Frage, hat die so gelacht, ne? Und ich glaube, dass der hat das genau gemerkt, ne? Das ist irgendwie jetzt hier nicht eine lustige Frage, sondern das ist eine ernste Frage, auf die kriegst du eine ernste Antwort.
Ja.
Naja, und dann, weil ich bin in Hamburg, gab es ja auch schon mehrere tibetische Zentren.
Ja.
Und ich habe gedacht, ja, da gehe ich dann mal hin. Das habe ich nie geschafft. Meine Mutter ist dahin gegangen, aber ich nicht.
Ach so, schon vorher oder erst aufgrund deiner Erzählung, die du...
Ja, genau.
Ah, okay. Na gut.
Aber weiß ich nicht. Es hat mich nicht so richtig hingezogen und keine Ahnung. Ist mir nicht gelungen.
Musstest ja auch noch die Welt retten.
Genau, ich musste die Welt
retten. Friedensmärsche machen und so.
Ich musste mich mit den Kopfhörern beschäftigen und meine Hirnhälfte ein bisschen trainieren.
Ich verstehe.
Ne?
Okay, und das war dann so Ende der 80er?
Das war 89.
Okay.
Und 89 im Sommer. Und da habe ich in dem Sommer auch Tanja kennengelernt, die Engländerin, in Norwegen auf dem Internationalen Frauentheater-Seminar.
Ja.
Da waren wir 3 Tage in einem Workshop.
Also eigentlich in einem beruflichen Kontext.
Im beruflichen Kontext.
Ne? Weiterbildung oder?
Genau, ja.
Okay. Und die hat gechantet?
Die chantete schon 7 Jahre. Das habe ich aber da nicht gewusst. Nur ich habe gesehen, als wir noch auf alle möglichen warteten in Oslo am Flughafen mit dem Blick aufs Meer, kam eine Frau, winkte so rüber und ging vorne auf den Felsen. Und später habe ich verstanden, ach so, die hat sich da hingesetzt und hat ihre buddhistische Ausübung gemacht, hat Gongyo gemacht, unsere Praxis,
toll,
gechantet. Und dann sind wir im Bus zusammengefahren.
Also Gongyo, ganz kurz für die Leute, die sich jetzt fragen, was das bedeutet, Entschuldigung. Gongyo ist eine traditionelle, rituelle Einleitung sozusagen des Chantens. Also das macht man, das kommt ursprünglich aus den Klöstern, das haben die Mönche traditionell gemacht, dass das zweite und 14. Kapitel,
16.
Zweite und 16. Kapitel, dankeschön, aus dem Lotus-Sutra Teile daraus rezitiert werden. Und dann fängt man an, das Mantra immer zu wiederholen.
Genau, genau.
Aber du hast es nicht gehört.
Ich habe es nicht gehört.
Du hast nur gesehen, dass sie da saß irgendwie und da irgendwie.
Ich habe ja nichts gedacht dabei. Ja. Die wird schon irgendwie wissen, warum sie da sitzt.
Ja.
Und dann haben wir festgestellt, auf der Fahrt da zu dem Ort, wo das Seminar stattfand, dass wir die gleiche Rolle in Gerlind Reinshagen Sonntagskindern gespielt haben, das Stück.
Und aber sie auf
sie
Deutsch
auf Englisch,
oder auf Englisch
sie,
und
sie
du auf Deutsch?
Sie in England, ich in Deutschland.
Toll.
Und und irgendwie habe ich gemerkt, also wir haben einen guten Draht miteinander. Ja. Und dann kriegte ich mit, dass wir waren zusammen in einem Workshop über Archetypen bei einer polnischen Regisseurin. Und dann hörte ich, dass die eine Produktion in England machen wollen. Und dann habe ich gesagt, da mache ich mit. Wenn das stattfindet, da mache ich mit. Sagt mir Bescheid. Mhm. Naja, und so bin ich dann auf diesem Umweg wieder bei Tanja gelandet und da habe ich dann in Nottingham, hat sie mich mal zu einer Versammlung eingeladen. Und die finden ja immer privat bei Leuten statt.
Das ist bis heute noch so, ne? Es gibt so eine Struktur, wo wir eben uns eigentlich in kleinen Gruppen treffen, wirklich auch dort, wo man wohnt, idealerweise. Als ich vor 30 Jahren anfing, gab es in Celle allerdings niemanden. Ich musste mir erst 50, 60 Kilometer fahren nach Hannover, um da irgendwie 2, 3 Leute zu treffen, die damals praktiziert haben. Und dann war glücklicherweise ihr Hamburger und ihr Bremer da und hat uns ganz viel unterstützt. Ne? Alles abgefahren.
Ja.
Aber ich finde das immer spannend, wie sozusagen Menschen oder wie das Lotus Sutra die Menschen findet. So.
Ja.
Und das ist abgefahren. Du musst das über Skandinavien, über eine Engländerin, die dann aber, wo du dann nach England gefahren bist.
Ja.
Spannend. Und dann
habe ich nicht klar auf der Suche, aber ich wusste, als ich mich 88 von meinem letzten Freund getrennt habe, dass ich was verändern muss, wenn ich nicht irgendwie immer in derselben Schleife.
Du meinst jetzt männerkarmisch, was du so für Männer anziehst oder generell im Leben?
Nee, aber eigentlich in Beziehungskarma, so wirklich Beziehungskarma.
Mhm. Ach, deswegen ist das auch so erstaunlich, dass nach dieser Riesenveranstaltung, wo wir das Künstlertreffen organisiert haben, dass dann sozusagen dein Mann in dein Leben treten konnte, weil du Karma dann geändert hattest irgendwann.
Ja.
Toll.
Und das hieß dann natürlich nicht, dass die alle Probleme gelöst waren. Es kamen einfach andere Probleme. Das ist ja das Schöne dabei. Es wird nie langweilig.
Wie war das denn für dich, als bei dieser allerersten Versammlung? Ich habe das neulich bei einer Gruppenversammlung bei uns erzählt, weil wir darüber gesprochen haben. Ich erinnere mich daran, als Katrin mir das zum ersten Mal zeigte, auch übrigens eine Schauspielkollegin, Katrin Bialuch, Rietzschel hieß sie damals aus Oldenburg. Die hat ja bei mir übernachtet durch Zufall, weil die vergessen hatten, ihr Zimmer zu buchen im Hotel bei uns in Celle. Sie war da zu Gast als Schauspielerin. Und ich dachte, klar kann die bei mir pennen im Büro, da ist ein Platz, da ist eine Matratze und so. Und dann hat die mir... hat die das gechantet, als ich den Frühstückstisch gedeckt habe und dachte so, was ist denn das? Aber es kam mir so vertraut vor. Also und dann hat sie mit mir an diesem Tag zum ersten Mal Gongyo und Daimoku gechantet und ich dachte so, ich kenne das. Es war mir nicht fremd. Und auch das Gongyo damals zu lernen, ich habe das wirklich, weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Es gab kein YouTube, es gab keinen, wo ich mir das hätte anhören können. Die hat mir das Heft dagelassen, wir haben das einmal gemacht und als sie 4 Wochen später wieder nach Celle kam, konnte ich das. Ich weiß bis heute nicht, mir war das so vertraut. Ging dir das ähnlich oder war dir das ganz fremd? Oder hattest du Widerstände? Ab dem Moment habe ich gesagt, ich höre da nie wieder mit auf. Das ist mir, das gehört zu meiner DNA dazu. Heute kann ich mir erklären, woher das kommt, aber.
Ja. Nee, er hat mich eingeladen und ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern. Ich fand die Leute nett. Sie hatte mir noch gesagt, das ist eine weltweite Friedensorganisation. Mhm. Es ist nichts irgendwie, ist keine eine spooky Sache, sondern das hat Grund und Boden. Und habe ich gedacht, ja. Und dann war ich aber auch wieder mit Vorstellungen beschäftigt und wir sind da getourt. Und dann haben wir eine 2-monatige Pause gehabt und dann war ich mit ihr und ihrer Tochter, die war 7 damals, an der Ostküste in England über Ostern und ich saß mit meinen Kopfhörern da auf dem Bett und sie hockte in der Ecke und tantete. Und dann dachte ich, das ist aber einsam, was ich hier treibe. Das finde ich ja ganz doof. Das ist zwar schön, ich habe Farben gesehen und alles Mögliche, aber ich brauche eine Auseinandersetzung. Ich möchte irgendwie was verstehen, auch wenn ich gar nicht die Frage weiß. Mhm. Aber irgendwas muss hier passieren. Und als sie dann fertig war, habe ich gesagt, das mache ich jetzt auch. Und dann guckt sie mich an und sagt, but it's hard.
But it's hard. Oh, sie war ehrlich.
Ja.
Also mal ganz kurz an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Eine Meditationspraxis. Das hört nie auf, intensiv zu sein.
Nee.
Ne? Manchmal denkt man so, oh, jetzt habe ich die Kurve gekriegt. Mhm. Dann kommt das nächste karmische Thema um die Ecke und haut es dir um die Ohren. Aber du hast immer ein Werkzeug. Mhm. Das ist für mich jetzt nach 30 Jahren Praxis das große Geschenk. Ich weiß etwas, wo ich mich immer drauf konzentrieren kann. Mhm. Und wo ich mich immer drauf verlassen kann, weil es hat immer eine Lösung gegeben in meinem Leben bisher. Und ich habe Menschen um mich herum, glücklicherweise, ich habe eine Auszeit genommen, weil ich einfach... Ja, wie das Karma halt manchmal so spielt, hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Aber jetzt habe ich mich wieder mit anderen WeggefährtInnen zusammengetan und chante wieder irgendwie auch in dieser Gemeinschaft. Und ich habe immer Leute, an die ich mich wenden kann. Und das finde ich ganz wichtig in diesen Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden. Ja. So, und dann hast du angefangen zu praktizieren und war dann auch ganz klar, das ist geil. Hast du Erfahrung gemacht am Anfang? Oder?
Ich habe sofort gemerkt, dass es gut ist, dass es irgendwas in mir bewegt sich, innerlich bewegt sich da was. Das ist so wie eine innere Waschung, hatte ich immer das Gefühl. Da wird irgendein Schmutz wird da weggespült. Und,
so interessanterweise, dass eins dieser vier dieser vier Schriftzeichen, dass das auch, also Namgyo Rengekyo hat auch die Fähigkeit des Wassers zu reinigen und zu spülen, zu säubern.
Ja, genau. Also es kommen Sachen an die Oberfläche und erst wenn sie an der Oberfläche sind, kann man ja was dagegen tun, also das bearbeiten. Ne? Also ein Problem bearbeiten, wenn es irgendwo da unten so rumwabert und du weißt gar nicht, was ist es jetzt, das geht dir nur schlecht. Aber wenn du dann plötzlich merkst, das ist irgendwie das, was ich ändern kann. Ja, dann kann man daran arbeiten.
Und hast du irgendwas, also ich spreche jetzt wirklich von deinen ersten Wochen, Monaten deiner Praxis. Gab es für dich so einen Moment, wo ganz klar war, krass, wie intensiv das funktioniert? Ein Beweis. Wir sprechen auch oft von dem Beweis der Praxis oder von Erfahrungen, die man macht, ne, die so klar sind, dass das mit der Praxis zu tun haben muss. Gab es sowas oder in der ersten Zeit deiner Praxis nicht?
Doch, ziemlich, ich weiß nicht mehr genau, also ich habe im März 91 angefangen und dann habe ich ja dieses Haus gekauft mit Tanja und Family oder diesen Hof. Und dann hatte ich diese Schulden und dann war ich irgendwie im Winter da und meine Mutter war auch da und Tanja war im Nachbarhaus und ich hatte auch noch eine Zecke am Kopf gehabt. Ui. Und musste Antibiotika nehmen und es ging mir richtig schlecht. Und ich hockte da wie am Kaminfeuer und meine Mutter saß da und geht's? Und ich dachte, oh bitte, lass mich in Ruhe. Und wenn du jetzt auch noch hier jammerst, dann geht es mir ja noch schlechter, lass es bitte. Und dann kam Tanja rüber und sagte, ich habe getantet, es gibt eine Lösung. Ich weiß nicht welche, aber es gibt eine.
Die ist ja geil, die würde ich gerne mal kennenlernen.
Die ist so, ich meine, ich habe angefangen, weil die so bodenständig ist und so viel Humor hat und so viel Auseinandersetzungsfähigkeit. Ja.
Zum Beispiel meine buddhistische Mutter, die war total ruppig, die war total streng mit mir, aber es war total gut damals, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, ich will dir das beweisen. Mhm. Ich wollte dir eigentlich beweisen, dass das überhaupt nicht funktionieren kann, das ist doch Quatsch. Mhm. Ich murmel hier irgendeinen Quatsch vor mich hin und dann soll das eine Wirkung in meinem Leben zeigen. Relativ schnell, aber deswegen frage ich, ob es bei dir sowas gab.
Nee, es war eben dieses Gefühl, da ist, es passiert was, aber dann passierte ja auch genau das, Also ich meine, ich habe dann tatsächlich diesen Hof gekauft, ich habe tatsächlich das Geld zusammengekratzt. Also da ist ja schon so viel passiert, ja, was mir natürlich ein neues Problem gemacht hat. So. Und dann eben dieser Moment, wo sie dann rüberkam und ich dachte, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich ja, was funktioniert und so. Und dann bin ich aber am nächsten Morgen, bin ich aufgestanden, ganz früh, alle schliefen noch, bin auf den Berg gegangen.
Ja.
Und habe dann oben auf dem Berg gesessen und habe von oben runter geguckt auf den Hof und dann auf die andere Seite, ja, über ein Tal rüber, auf den Hügel und habe gechantet. Und habe gechantet. Und plötzlich war es so, wie so eine Tür zu meinem Leben sich innerlich öffnet und ich glücklich war. Mhm. Ich dachte, was ist jetzt los? Alles war hell, es war irgendwie, Problem gelöst. Alles ist weg. Ich habe überhaupt keine Angst mehr. Ich habe Freude. Ich habe plötzlich angefangen zu singen.
Die Freude, die aus dem Gesetz kommt.
Ja,
nennt Nietzsche das.
Wirklich. Ja, ganz
abgefahren.
Genau. Ganz genau. So habe ich das noch nie gesehen. Aber ja, die Freude, die aus dem Gesetz kommt.
Die Bodhisattvas kommen übrigens tanzend aus der Erde.
Ja, das finde ich auch ein super schönes Bild. Ne? Und das war irgendwie so, ich stand oben auf dem Berg und sang, was ich nie gemacht habe. Ne? Und war so befreit.
Wow.
Und dann sah ich auf dem anderen Hügel nebendran so einen kleinen Lieferwagen, ne? Und hörte den. Ja. Der war ja weit weg.
Ja.
Nee, arbeitete der sich den Berg hoch.
Das heißt, das ganze Tal hat deine Freuden.
Ja, dann musste ich so lachen, weil ich dachte, wer hat das jetzt alles mitgehört?
Wurscht.
Nee, war ja schön. Und dann bin ich erleichtert zurückgegangen. Nichts hatte sich konkret geändert, gar nichts, aber bei mir. Und das war eine ganz, ganz, ganz tiefe, ganz tiefes Erlebnis, wo ich immer mich wieder zurück hindenken kann. Ja? Es ist da.
Das heißt, wenn wir uns in die Zeremonie in die Luft begeben, mit jedem Praktizieren, wo wir uns sozusagen dieser Praxis widmen, da ist wirklich bei dir, ist plötzlich die Milch ausgeschossen, sag ich mal so. Ja, also das ist natürlich ein totales Erlebnis, was man sich immer wieder zurückholen kann.
Ja,
ne?
Es war wie so ein goldenes Licht. Und jetzt hier auf unserem Übersetzerkurs, den wir am Wochenende hatten von den Buddhisten, von der Soka Gakkai, eine lang praktizierende Annette hat gesagt, man muss sich immer wieder erinnern, wenn wir dieses Gongyo machen, dass wir bei der Zeremonie in der Luft dabei waren. Und das sind im Lotus Sutra ist das Schöne, es gibt ja immer so schöne Bilder. Ja.
Magst du das kurz erzählen, die Zeremonie? Zeremonie in der Luft?
Ja, das ist, als Shakyamuni sich mit seinen Anhängern auf einem Berg, das ist eigentlich ein kleiner Hügel.
Der Adlergipfel. Aber,
Adlergipfel trifft, erhebt sich plötzlich diese ganze Gesellschaft, ne, das ist ja das Bild, in
dem Lotus Sutra wird das so beschrieben.
So wird es beschrieben, dass sie sich in die Luft erheben. Mhm. Ne? Und alle Buddhas sind da vertreten. Und dann sagt er, was er wirklich meint, dass nämlich jedes Leben den gleichen Wert hat und den gleichen Respekt erfahren sollte.
Weil jeder von uns die Buddha-Natur in sich hat.
Genau. Wir sind alle auf der Ebene, sind wir alle gleich.
Ja.
Wir wissen es nur nicht. Ja. Weiseren, die schon viel verstanden hatten von dem, was Shakyamuni gesagt hat, dieser ursprüngliche Buddha, dachten so, ach so, jetzt sind wir diejenigen, die jetzt in die Welt rausgehen.
Ja.
Und dann sagt er, nein. Und dann kommen die Bodhisattvas aus der Erde.
Das ist ein spannendes Bild.
Ja, und dann sagt er, das sind diejenigen, die diese Philosophie, dieses Gesetz verbreiten werden.
Mhm.
Und das sind normale Menschen.
Mhm.
Und die anderen waren auch normal, die hatten nur ein bisschen weiteres Wissen.
Ja, und sie aber haben die Erleuchtung in diesem Leben zum ersten Mal erlangt. Also durch Studieren, durch Ausübungen und sowas. Das Spannende an dem Bodhisattvas aus der Erde ist, also auch diese, was heißt eigentlich aus der Erde? Aus dem Gesetz. Die sind sozusagen die sind sich schon immer durch unzählige Existenzen ihrer Buddha-Natur bewusst. Die müssen das gar nicht erlangen, sondern die kommen und tanzen und freuen sich, dass sie jetzt ihre Aufgabe erfüllen dürfen, den Buddha zu unterstützen, in dieser Welt, in der wir uns hier befinden, diese Nachricht weiterzugeben und diese Info, dass wir alle, wir müssen nicht zigtausend Niederwerfungen machen, sondern die Buddha-Natur ist da. Und jetzt wird es sehr spannend. Jetzt gehen wir mal irgendwie doch nochmal an die Grundlagen unserer Praxis ran, weil das interessiert sicherlich die Leute, was wir da genau machen. Ist gar nicht so einfach zu erklären, aber erzähl mal, was das Chanten bewirkt.
Also, wir sagen ja mit dem Namgyo Rinpoche, ich widme mein Leben dem mystischen, weil nicht sichtbaren Gesetz von Ursache und Wirkung. Und das hat, also diese Schriftzeichen haben noch viel mehr Bedeutung, aber es ist ein, wir sagen auch, der zweite Präsident dieser Soka Gakkai, der hat auch mal gesagt, es ist ein Liebesbrief, diese Schriftrolle, die wir sehen. Wenn wir Mitglieder werden, kriegen wir eine Schriftrolle, die muss man jetzt nicht sehen, aber da ist sozusagen die Zeremonie in der Luft, ist da zu sagen in Schriftzeichen aufgeschrieben. Also das ist etwas, was wir, wo wir uns verbinden mit diesen universalen Kräften, und zwar auf der besten Ebene, auf der erleuchtetesten Ebene. Und das ist nicht eine Sache, die wir mit dem Kopf steuern können. Das ist etwas, was das ist eine Energie. Und deshalb wird Chanten laut. Wir haben Augen auf, selbst wenn wir diese Schriftrolle nicht haben. Gucken wir auf eine neutrale Fläche.
Ja, oder ich habe am Anfang, als ich den Gonzo nicht hatte, hatte ich so mir Namgyo Rinpoche aufgeschrieben und habe mich auf das Myo konzentriert.
Ja, aber selbst da, also ich meine, man kann auch in den Himmel gucken, oder irgendwie draußen, weil als wir auf Tournee waren mit Tanja, haben wir ganz oft irgendwo gechantet,
Ich chante auch ganz oft, wenn ich unterwegs bin, über Kopfhörer innerlich mit.
Ja, das ist also diese Schwingung ist es, die uns in Verbindung bringt mit den universalen Schwingungen. Also wir sind ja alle Schwingungen. Und alles ist in Bewegung. Und ihr Bewegung uns im Rhythmus des Universums. Und dann sind wir irgendwie, hören wir auf und dann sind wir wieder im Alltag und müssen mal gucken, dass uns da nicht irgendwie einer in die Kurve fährt und wir die Schwingung sich.
Das ist ganz geil. Es gibt so ein Buch, was ich nicht vergesse. Die Titel fand ich so super. Und nach der Erleuchtung Wäsche waschen und Kartoffeln schälen. That's it. Also nach der Zeremonie in der Luft, man hat sich aufgetankt, man hat sich an seine Buddha-Natur erinnert, feiert die, also ich feiere die mittlerweile, das habe ich lange für gebraucht, um zu realisieren, feier dich bitte mal, dass dass du das aktivieren darfst und dass du das in deinem Leben sozusagen als Wirkung spürst, dieses Aktivieren. Und aber danach wird diese Versammlung, um dieses Lotus-Sutra-Bild abzuschließen, wieder auf die Erde gesetzt. So. Und dann heißt es so, und jetzt gehen die Bodhisattvas aus der Erde in die Welt und verbreiten das einfach als ganz normale Menschen, die sich ihrer Buddha-Natur bewusst sind. Abgefahrenes Prinzip. Das heißt aber, du wirst nach wie vor mit, und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich jetzt diese Rubrik sozusagen initiieren möchte, du wirst wieder in diese Welt geschmissen, wo ich weiß wirklich nicht, wie das Menschen machen, die null Meditationsübung haben oder irgendwas, wo sie sich wieder irgendwie in sich zentrieren können. Du wirst ja hier wirklich hin und her geschleudert und das Tempo nimmt so zu an krassen Sachen, nicht nur privat, gesellschaftlich, kollektiv, weltpolitisch. Da kann man schon ganz schön Schiss kriegen gerade. Also du bist nochmal 20 Jahre länger auf der Welt. Das fühlte sich in den 80ern, 90ern auch anstrengend manchmal an, aber lange nicht so wie heute.
In den 70ern auch. Also jetzt kommt noch das Klima dazu. Aber das war immer Gefahr von Krieg, Gefahr von Atomaufrüstung. Immer gab es irgendwelche, wo du sagst, zum Beispiel auch in den 70ern, warum soll ich jetzt noch ein Kind in diese Welt setzen? Die geht doch
Das war damals in den 70er schon Frage.
Ja.
Und ja klar, weil da war da dieses Wettrüsten und so, ne?
Ja, Vietnam und diese ganzen, ja, Wettrüsten, das war alles, also es
dann
war...
Dann kam Tschernobyl, Anfang der 80er?
Ja, Mitte 80. Mhm.
Mitte 80, 84 war es, glaube ich, ne?
84. Oder 86, glaube ich. Egal, jedenfalls, ja. Es war immer irgendwie was da, ne? Und selbst wenn man jetzt nicht an das Große permanent denkt, das ist vielleicht auch, wir können da was tun, wo wir sind.
Ja.
Und das ist der Punkt. Und was ich an unserer Organisation einfach gut finde, wir sind schon wieder der hier, der kleine Hampelmann, der meldet sich dann manchmal so.
So ein schöner Anhänger.
Ich habe mich selber gerade aus dem Konzept gebracht, was wollte ich jetzt sagen?
Dass wir uns immer wieder zusammentreffen können auch.
Ja, und wir aus so unterschiedlichen Gesellschaftsschichten kommen. Ja, wir sind nicht irgendwie eine elitäre Klasse, die irgendwie sich das studiert haben muss. Und das, man kann unheimlich viel studieren und lernen, ja. Ob man, wenig Schule gehabt hat, studiert hat, Doktor gemacht hat, da lernt man wieder ganz andere Sachen. Aber das, was wir lernen, ist wirklich über das Menschsein.
Mhm.
Und das finde ich so, das finde ich inspirierend und ist auch anstrengend, weil man natürlich mit Leuten auch in diesen Kleingruppen zusammen ist, die einem nicht von vornherein unbedingt sympathisch sein müssen, ja? Oder dann man wäre sonst mit denen vielleicht nie in Berührung gekommen.
Absolut. Und dann übt man eben seine Toleranz zu erweitern und einfach zu sagen, okay, ich muss jetzt üben, es war für mich ganz wichtig, dass es einfach auch andere Perspektiven auf genau das gleiche Thema gibt.
Ganz
und dass ich nicht immer recht habe.
Ja.
Das ist ein ganz furchtbarer Prozess gewesen. Aber wahrscheinlich ohne die Praxis hätte ich es nie gerafft.
Ja.
Und
ja, ja.
Wäre mit meiner Arroganz weiter durch die Gegend gelaufen und hätte mich noch mehr mit Leuten gestritten als heute. Also es wird langsam milder. Ich übe mich da drin. Aber das ist... Was würdest du sagen jetzt, wenn du 89 angefangen hast?
91.
Das heißt 40 Jahre. Nee, 1, 2, 3.
34.
Ein paar mehr als ich. Was ist jetzt so nach diesen, sag ich mal, nach den Anfängen deiner Praxis? 34 Jahre, sag ich mal, sind die Anfänge deiner Praxis. Genau. Man kriegt eine Ahnung davon, um was es in der Tiefe geht. Was ist der größte Nutzen dieser Praxis für dich? Oder die ein, zwei, drei größten Nutzen dieser Praxis?
Also ich konnte sehr stur sein, ja. Wenn ich irgendwie, also manchmal ist es ja gut, wenn man irgendwie was verfolgt.
Ja, wenn ihr aber, jetzt Ukis Blick sehen könntet, also gleich umgestaltet in Sturmodus.
Da war es mir dann noch egal, sind da noch welche hinter mir oder nicht, ich mache jetzt hier weiter.
Ja.
Ja, ist nicht immer gut. Also man ist auch schön, wenn man Menschen mitnehmen kann. Auf der anderen Seite habe ich gelernt, auch eine Leichtigkeit des Lebens, weil ich bin eigentlich immer so ernst gewesen, als Kind schon.
Und ernst an der Schwere des Lebens oder einfach?
Ich weiß nicht, ich habe haben sie als Kind immer versucht, zum Lachen zu bringen. Ich habe aber nicht gelacht.
Na, du bist aber auch, du bist auch Hamburgerin.
Bin ich nicht.
Achso, ich dachte, mich bist du so mit Hamburg und dem Norden verwurzelt. Nee, du kommst.
Ja, ich bin, egal. Ich
egal.
Bin, aber jedenfalls ist es ist so eine, ja, so eine Schwere in mir, die ich auch manchmal noch spüre.
Ja.
Aber ich eigentlich total das Leben liebe und Menschen liebe und sehr gerne mich freue, lache und in Bewegung bin und irgendwie neugierig was Neues erleben, was auch jetzt mit jungen Leuten zu arbeiten. Und ich weiß auch nicht, da hat sich ganz viel geweitet in meinem Leben. Also ich habe das Gefühl, mein Horizont des Aufnehmens ist größer geworden und verbindender.
Ja.
So kann ich das beschreiben, glaube ich.
Und das ist natürlich schon mal, also Weite im Geist können wir, kann es im Moment in unserer Gesellschaft, könnte es mehr geben.
Ja, und was du auch gesagt hast, also es gibt nicht nur eine Meinung. Ja, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen an Situationen, an Problemen. Ich engagiere mich ja auch im interreligiösen Dialog in Hamburg. Ja, also dass es, dass es nicht darum geht, jetzt möchte ich, dass alle anfangen zu praktizieren. Wenn sie das tun, ja super. Ja. Aber es gibt ja die Kulturen, ja, die haben ja ganz unterschiedliche Angehensweisen an Spiritualität, an das, was sie mit Menschlichkeit verbindet. Ja. Und das finde ich interessant, dass wir müssen uns da zusammentun. Wir dürfen nicht das, ne, uns da auseinander dividieren lassen, nur weil irgendwelche Spinner ist ein bisschen sanft ausgedrückt. Menschen, die ihre Macht und die Gier irgendwie so im Fokus haben, dass die Gewalt über uns haben, ja?
Sowohl politisch als auch, also bei uns in Deutschland jetzt gerade nicht so, hat die Kirche viel an Einfluss verloren, ist aber trotzdem noch sehr präsent. Die CDU wird oft gewählt, weil da ein C drin ist, obwohl sie sich null viele sich null christlich verhalten, sondern ganz diametral dagegen. Was ich toll finde, weshalb ich diese Praxis immer weiter gemacht habe, du hattest das vorhin mal erwähnt, bei TM oder TCM musste man dann irgendwie Geld bezahlen für ein Mantra. Ich musste bisher in den 30 Jahren nie irgendetwas bezahlen in der SGI. Klar, du musstest, wenn man irgendwo einen Kurs organisiert hat, dann hast du ein bisschen bezahlt für die Übernachtung in der Jugendherberge oder in einem günstigen Hotelzimmer und so und natürlich für die Verpflegung, aber das war immer so ein geringer Betrag, das war wirklich ein Selbstkostenpreis. Ja. Aber alles, was dort passiert, das finde ich echt abgefahren, bis heute. Da wird nicht versucht, irgendjemandem, der auf der Suche ist nach einem glücklichen Leben, nach einer Antwort auf hochspirituelle Fragen, irgendwie Geld abgeknüpft für. Nee. Und es gibt keine Gurus. Das, Halleluja. Das würde mich immer noch total abschrecken. Also klar, manchmal gibt es ein Verhalten von Leuten, wo man denkt so, okay, ne, wäre vielleicht gut, dass du mal ein bisschen die Bodenbehaftung irgendwie mal wieder spürst oder so, ne? Aber zur Not kann man eben auch mit den Leuten sprechen, wenn einem was auffällt. Ne,
wir sind ja alles Menschen und das geht immer um Dialog. Ja,
aber bei dir zum Beispiel ist es jetzt, du hast jetzt damals erzählt, wir haben uns damals in der Künstlerabteilung kennengelernt. Da, jetzt bist du plötzlich nach 34 Jahren, hat man dich vor, weiß ich nicht, wann man dich gefragt hat, die Verantwortung für die Künstler in Deutschland zu übernehmen.
Ja, aber bin ich
was
ja nicht.
Was macht das kleine Ego dann da?
Findest du mich plötzlich wurscht. Wichtig?
Nee. Geil.
Das ist mir so wurscht.
Weil so schätze ich dich an. Das ist ja, weil, du machst das,
weil
ne?
Weil ich denke, kann ich das überhaupt? Weißt du, so denke ich eher. Ne? Ja. Bin ich dazu in der Lage? Ich habe es ja nie allein gemacht. Wir waren, wir waren zu viert. Wir waren immer zu viert.
Und als du eingestiegen bist, da war Ulf dabei?
Nee, Ulf und Becker? Eva.
Und da bist du, haben sie dich gefragt, ob du mit dazu kommst?
Und Dagmar Bechhaus. Die kamen dann auch. Wir waren dann auch.
Ich habe ewig nicht gesehen.
Vielleicht waren zuerst noch zu dritt und dann kam Dagmar noch dazu und dann sind irgendwie Eva und Ulf wieder.
Und wer macht das jetzt? Also macht du?
Kai Ramczyk aus Berlin, Anna Polke aus Oberhausen und Antonella Simonetti aus Köln.
Toll.
So. Und das ist
mein Magen knurrt gerade. Ich habe gut gegessen.
Und das ist, ich habe dieses Mal auch, ich habe immer gedacht, oh Gott, ich habe irgendwie mich wirklich gar nicht einbringen können, weil ich so viel gearbeitet habe. Yeah. Und diesmal, also wir wechseln uns auch immer ab mit dem Studium.
Yeah.
Und dann war ich in Frankreich und habe dann da also Studium vorbereitet.
Um Künstlertreffen, was wir jetzt vor ein paar Wochen hatten, wo du auch einen Vortrag
Und da gibt es immer eben, ne, also diese Treffen sind dafür da, dass man sich austauscht in weil also Künstler haben ja meistens irgendwie spezielle Probleme, weil sie, entweder bin ich jetzt gut genug oder ist mein Ego zu groß oder habe ich ein Geldproblem, weil ich jetzt keine Arbeit habe. Also es gibt spezifische spezifische Probleme für jede Berufsgruppe letztendlich. Mhm. Und wir sind eine Berufsgruppe, also mit unterschiedlichen künstlerischen Berufen.
Ja.
Und da geht es wirklich immer nur darum, sich gegenseitig wieder neu zu motivieren, nicht aufzugeben, sich wirklich auch an bei Erfahrungen, wir erzählen Erfahrungen, wie jemand, was jemand erlebt hat mit dieser Praxis, was auch unglaublich berührend ist oft und Mut macht, wenn jemand wirklich was tief in seinem Leben verändert hat.
Und das Tolle ist, in dieser Organisation habe ich schon wirklich Erfahrungen gelesen und gehört, vor allen Dingen, wo die Leute so ganz ehrlich sind und wirklich aus ihrem Leben erzählen, was es verändert hat, wenn man sich dem Lotus Sutra widmet und vielleicht sogar auch eine Aufgabe übernimmt. Ja. So wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, okay, hättest du ja Nein sagen können.
Ja,
aber du hast sicherlich auch eine Aufgabe mit dieser oder ein Ziel mit dieser Aufgabe
formuliert. Ja, ich habe noch nicht mal, ich bin irgendwie eher so, denke, was kommt, kommt. Also ich bin, mein Ziel kommt.
Schon ein sehr weiser Schritt, sich der Hingabe zu widmen, weißt du? Und darauf zu vertrauen, dass es sowieso viel geiler kommt, als man sich's ausdenkt.
Ja, das konnte ich mir ja alles gar nicht ausdenken, ne? Also was dann passiert ist.
Ja.
Und diese, ich habe aber immer gewusst, also nachdem ich verstanden habe, eine Organisation ist wichtig, weil am Anfang habe ich gesagt, oh nee, nicht noch ein Verein.
Ja,
so war ich drauf.
Ja.
Und Leute kenne ich auch genug. Ich brauche jetzt nicht irgendwie, ich muss nicht neue Leute kennenlernen.
Ja.
Das ist ja überhaupt nicht mein Ding, sondern aber ich habe gemerkt, ich lebe ja nicht allein auf der Welt. Und es ist wichtig, dass wir zusammen sind, und weil jede im Leben irgendwann immer wieder auf irgendein Hindernis stößt.
Ja.
Und dass du dann nicht aufgibst und sagst, ach, ist alles Quatsch, hier brauche ich alles nicht und ich komme da jetzt alleine durch. Ich war ja immer eigentlich so eine Alleinkämpferin. Ne?
Ja.
Und dann, nee, da ist ja was. Da ist was, was mich durchbringt. Und die Menschen, die dann, wenn ich ein Problem habe, ich kann sagen, bitte chantet für mich. Ich komme da gerade nicht weiter.
Ich traue dich, dann andere Leute zu bitten.
Ja, kann ich machen.
Das fällt mir noch schwer, nachdem ich jetzt so lange weg war. Aber ist interessant, das gibt es übrigens in allen möglichen spirituellen Gruppen und auch Religionen. Ne? Mhm. Diese verschiedenen Arten, seine Dankbarkeit zu erweisen, wie es Nietzsche in der Stunde auch empfiehlt, ne? Dem Buddha, dem Gesetz, aber eben auch der Sangha, also
der
Gemeinschaft. Ne? Und das ist überall, das ist überall wichtig, dass man Gleichgesinnte im Glauben hat, um, gerade wenn man feststeckt, oder auch wir als Künstler treffen uns dann, um vielleicht irgendwie den entscheidenden Hinweis, den Satz oder nochmal irgendwie lies da nochmal in diese Schriften von Nietzsche in der Schonen rein oder guck nochmal da, im Lotus Sutra wird die Geschichte erzählt.
Ja.
Das ist schon toll, was wir da haben. Ne?
Ja.
Und dass wir da jetzt so von profitieren können, die gibt es ja noch nicht so lange. Also muss man einfach mal sagen. Also die SGI ist nach dem Krieg in Japan entstanden mit ein paar hundert,
oder,
paar hundert Hanseln und hat sich dann...
Ja, und ist erst 1960 von der Insel weg.
Überleg mal.
Ja. Aber jedenfalls, also ich denke, dieses Füreinander, Miteinander, ne? Dass man sich erstens nicht alleine mit diesen ganzen Problemen fühlt. Man kann was gemeinsam tun.
Ja.
Und dieses Engagement in der Sokagakai fand ich auch, war für mich so selbstverständlich. Ich denke, wenn da Menschen sind, die haben schon ganz, ganz viel dafür getan, dass ich überhaupt diesen Buddhismus kennenlernen kann, ich bin total dankbar.
Musst du mal reinziehen.
Ja?
Was wir für ein Glück haben, weil verschwinden wenig Menschen auf dieser Welt, kennen überhaupt diese Praxis.
Mhm. Ja.
Und wir hatten das Glück da sanft mit der Nase drauf. Also bei mir denke ich mal, wahrscheinlich habe ich in vergangenen Existenzen auch schon praktiziert, sonst kann ich es mir nicht erklären, weshalb mir das so vertraut war.
Mhm.
Und dass egal, was in meinem Leben ist, und ich habe viele Sachen auch beendet und bin neue Wege gegangen, das habe ich nie aufgegeben, weil ich dachte so, nee, das gehört so essentiell zu mir, wie wie mein Herz. Hm. Das gehört so, das kann ich nicht austauschen. Mhm. Will ich auch nicht. Ja. Weil das ist, ich habe mir viel angeguckt, auch jetzt in den Zeiten, wo ich mich von der Gemeinschaft entfernt hatte, wirklich auch weirde Sachen angeguckt. Und ich finde nichts, was kluger, was tiefer, was weiser ist und was leichter zu praktizieren wäre als das Lotus-Sutra.
Ja, es ist leicht zu praktizieren und gleichzeitig ist es nichts, was irgendwie zurückgezogen ist, sondern es geht immer in die Gesellschaft rein.
In die Gesellschaft.
Ne? Also Buddhismus und Alltag ist eins.
Ja.
Ne? Dass man das nicht trennt.
Ja.
Es geht darum, wie ich mich verhalte.
Ja.
Und wir sind alle Menschen. Wir machen Fehler. Aus Fehlern kann man lernen. Wir sind manchmal blöd und kommen in alte karmische Tendenzen wieder rein. Aber mit diesem Bewusstsein, sich immer wieder neu zu entschließen, das zu überwinden und wirklich sich als mitfühlendes Wesen zu verhalten, ja, dieses nicht so in den Tag rein leben, sondern immer die sich bewusst sein, dass das Leben so wertvoll ist und dass ich, wenn ich jemanden unterstütze, ich gleichzeitig mich selber unterstütze.
Absolut.
Und es ist immer, es ist nie irgendwie nur was ich weggebe, sondern so ist wie Freude, die kann man teilen und sie wird nie weniger. Ja, oder Liebe, man kann die teilen und sie wird nicht weniger. Die ist immer da. Das ist ne, im Universum ist das da.
Ach, schön. Darf ich ganz kurz noch ein kleines Zitat,
ja.
Was ich gefunden habe. Ich habe heute übrigens meinen Abreißkalender, habe ich gedacht, das bringe ich dir jetzt mit. 7. Oktober. In einer so lauten und wilden Welt freundlich zu bleiben, ist eine Heldinnentat. Finde ich wirklich abgefahren, das hat eine Tiefe. Und du bist eine meiner Heldinnen, schenke ich dir jetzt einfach mal. Das hatte ich heute Morgen gedacht, das bringe ich Uki mit. Aber ich wollte euch noch ein kleines Zitat hier zum Thema Bodhisattva vorlesen, weil ich das gestern Abend nochmal gelesen habe und dachte so, das ist so toll, das muss ich einfach, weil das bringt es auf den Punkt, wo wir jetzt viel drüber gesprochen haben. Ist auch ein Zitat von verstorbenen dritten Präsidenten der SGI, Präsident Ikeda. Der hat gesagt in einer Vorlesung über das Erbe des wichtigsten Lebensgesetzes, das ist eine Schrift von Nichiren Shonen, hat er eine Vorlesung drüber gehalten. Und da sagt er, die Bodhisattvas aus der Erde sind Experten in der Kunst des Lebens. Sie helfen anderen Menschen, sich selbst auf einer grundlegenden Ebene zu verändern und wirkliches inneres Glück zu erlangen. Ihre Weisheit und Handlungen stützen sich auf eine tiefgründige Philosophie und die Überzeugung, was du eben auch gesagt hast, und die Überzeugung, dass sie selbst wie auch alle anderen die Buddha-Natur besitzen. Diese Philosophie und Überzeugung befähigt sie dazu, Selbstbezogenheit und negatives Karma zu überwinden und die Kraft des Mitgefühls, das im Universum vorhanden ist, überreich im eigenen Leben fließen zu lassen. Also für sich und für andere fließt das irgendwann über. So erklärt sich ihr strahlender und überaus inspirierender Charakter, aber auch ihr unaufhörliches Bemühen, andere zur Erleuchtung zu führen.
Ja.
Das ist ganz spannend. Habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht.
Wenn
ich das Glück habe, dass jemand fragt, darf ich das mal, zeigst du mir das mal? Das ist so eine Freude, weil es bringt bei dir was in Bewegung. Oft Dinge, die dir noch nicht klar waren, dass sie nach Veränderung rufen. Ne? Und dieses Hingeben und Mitgefühl haben und egal, auch wenn sich die Person dann zwischendurch kacke verhält, weil ich weiß nicht, wie kacke ich mich am Anfang meiner Praxis genommen habe, da trotzdem liebevoll dran zu bleiben, wie so ein Kind, was erstmal grundgenährt wird, das ist schon eine tolle Sache.
Ja, ich meine, letzten Endes ist jeder Tag immer wieder eine Herausforderung an einen selbst. Ne, weil es ist, sich ja alles immer bewegt und wir sind Menschen, sind ja nicht isoliert irgendwo, sondern wir kriegen mit, was los ist.
Ja.
Wir gucken in die Welt.
Ja.
Das ist auch wichtig.
Ja.
Nur genauso wichtig ist, dass wir uns davon nicht abbringen lassen, dass wir etwas verändern können.
Ja.
Und dieses Vertrauen. Das ist, glaube ich, das Schwerste, zu sagen, ich vertraue in den Gohonzon, in diese Schriftrolle. Aber das ist ja eigentlich dieser Stupa, diese Zeremonie in der Luft, das sind wir selber. Das ist nichts außerhalb von uns. Wir feiern das Leben an sich und unser Leben
und
damit.
Und dass wir unbegrenztes Potenzial haben.
Ja, das, ja.
Was wir als Künstler ja ganz oft in Zweifel ziehen. Mhm, auch, ne?
Ja.
Es ist übrigens, ich wollte noch ein Zitat mit dir teilen von Yehudi Menuhin. Mhm. Das war ein sehr berühmter Dirigent. Mhm. Der hat mal gesagt, weil ich auch drüber nachgedacht habe, irgendwie, was ist die Aufgabe in der Künstlerabteilung? Es sind die Künstler dieser Welt, die Fühlenden und die Denkenden, die das noch nicht Wirklichkeit werden lassen. Mhm. Das ist ganz spannend, ne? So diese wollte ich dir noch als Inspiration mitgeben, irgendwie in deiner Aufgabe in der Künstlerabteilung, aber eben auch vor allen Dingen als Mensch, als fühlender und als denkender Mensch.
Ja.
Glaube ich, braucht diese Welt mehr denn je gerade. Und ich finde, es gibt noch tausend Sachen, die ich mit dir gerne quatschen möchte. Vielleicht können wir das irgendwann mal wiederholen. Finde ich gar nicht schlimm, auch mit den Leuten, die hier zu mir kommen, auch öfter mal zu sprechen, weil es immer spannend ist. Das ist das Spannende an dieser Praxis auch. Ne? Mhm. Es hört nie auf, spannend zu bleiben.
Mhm.
Nee. Kommt immer irgendwas Neues, wo du denkst, ach guck mal, das habe ich noch nie. Zum Beispiel dieses Bodhisattva, das aus der Erde eigentlich heißt, aus dem Gesetz, aus der Lebenskraft heraustreten.
Mhm.
So, war wie ein Aha-Erlebnis Ende letzter Woche, als mir das so klar wurde.
Mhm.
Sehr schön.
Ich finde, eins wollte ich noch sagen.
Ja.
Als Schauspielerin habe ich manchmal genau diesen Moment erlebt, wo ich denke, so müssen wir eigentlich leben. Man hat was geprobt und dann geht man auf die Bühne und plötzlich ist alles ganz leicht. Plötzlich ist man im Moment. Ich vertraue darauf.
Yes, I know what you mean.
Ich vertraue darauf, das ist aber nicht nur eine Kopfsache, ne? Ich vertraue darauf, dass ich weiß, was ich jetzt machen muss, auch improvisierend.
Yeah.
Und ich denke nicht nach, was jetzt gerade war, sondern jetzt.
Ja.
Und das ist, ich vergleiche das auch immer mit Kindern, die sind so lustig und so ernst und so komisch, weil die ist ihnen scheißegal, was die anderen denken. Ja?
Ja.
Die sind sich selbst. Und das ist genau dieses Sein, Verstehen, was ist mein Selbst? Was bin ich? Ja? Wie bin ich? Diese Freiheit zu finden.
Ja.
So zu sein, das ist immer wieder ein Angang, aber man kann, wenn man etwas so erlebt hat auf der Bühne, kann man nicht sagen, das mache ich morgen wieder, das geht nicht.
Das ist geil, ne? Oder wenn man so denkt, wenn man kommt von der Bühne und denkt, heute habe ich die beste Leistung meines Lebens gemacht und dann die Reaktion vom Publikum, oh, heute war ein bisschen mau alles. Und wenn du denkst, so, es lief so gar nicht, weiß ich auch noch so, oh Gott, ey, ich war völlig übermüdet, dann sage ich, was war eine Intensität heute?
Ja.
Also, ist unfassbar, super. Habe ich noch nie so gut, ich habe dich noch nie so gut gesehen wie heute Abend. Das ist auch so geil, oder? Unser Hystriona-Job. Okay,
ja.
Es war mir ein inneres Blumenpflücken, dass du hier warst. Ich danke dir sehr, das hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch. War schön.
Dankeschön.
Ich danke dir.
Hast du da irgendwas, was du unbedingt noch loswerden möchtest oder muss nicht? Ich möchte dir bloß den Raum dafür geben, bevor ich jetzt die Abmoderation mache.
Nee, ich glaube, ich habe schon genug gesagt.
Du hast tolle Sachen. Tolle Sachen von dir. Danke für deine Offenheit, dich so zu zeigen. Und ich lade dich gerne wieder ein. Also falls du wieder in Berlin bist, lass uns mal gucken. Vielleicht gibt es ja wieder ein Thema, was uns gerade beschäftigt. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Es ist jetzt doch ein bisschen länger geworden als eine Stunde. Aber ich habe gerade während des Gesprächs gedacht, das ist ja ein Podcast. Man kann ja zwischendurch Pause drücken.
Ja.
Ich möchte mich in dieser Rubrik jetzt nur gar nicht begrenzen, weil das ist viel zu persönlich und viel zu wertvoll. Als dass ich jetzt sage, wir müssen das auf eine Stunde begrenzen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gemacht haben, anderthalb Stunden oder so.
Ja.
Ist ja wurscht.
Ja.
Ihr Lieben, kommt gut durch den Tag, durch die Nacht, durch zu welcher Tages- oder Jahreszeit ihr das jetzt auch gerade hört. Ich danke euch fürs Zuhören. Teilt den Podcast gerne weiter, folgt mir gerne, liked mich gerne. Das sind so die obligatorischen Sachen, die man am Ende eines Podcasts immer sagt. Ihr findet mich auch bei Instagram. Und wenn ihr Lust habt, euch von mir begleiten zu lassen mit einem Coaching, mit einer Prozessbegleitung. Ihr findet alle meine Sachen, die ich anbiete, auf fechnersuniversum.de. Und sage bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss, Uki.
Ja, tschüss an alle.
Tschüss an alle. Auch diese Stimme. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.